Ein zweites Mal Hallo von meiner Seite. Ich bin Benedikt, für die, die mich nicht kennen, dualer Theologiestudent hier in der Gemeinde. Und ich darf euch heute die Predigt bringen. Und ich bin sehr gespannt, weil es ein Thema ist, das ich sehr auf dem Herzen habe. Genau. Ich lese aus 1. Korinther 13, Vers 1 bis 7. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Als Jesus mal von Gesetzeslehrern gefragt wird, was denn das wichtigste Gebot sei, und das haben wir alle schon gehört, aber ich lese es nochmal vor. Da antwortete Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und darum geht's heute. Es geht um Liebe. Und eigentlich geht's immer um Liebe. Ich habe mich gestern mit Petra noch unterhalten und Petra hat gesagt, wir müssen hier mehr des Himmelreich predigen, mehr vom Reich Gottes predigen. Und ich bin der vollsten Überzeugung, dass sie damit recht hat. Weil wir sind, wenn wir mit Jesus verbunden sind, sind wir Bürger eines neuen Reiches. Das heißt, wir sind hineinversetzt worden in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und darum ist Liebe so ein zentraler Punkt. Aber was wir oft nicht vor Augen haben, ist, was Liebe praktisch bedeutet. Weil Liebe wird so inflationär gebraucht, wenn wir uns anschauen, was als Liebe bezeichnet wird, in den Medien, in der Welt, überall, auch was wir unter Liebe verstehen, und das dann abgleichen mit dem, wie Jesus, wie Gott Liebe versteht, dann sehen wir, dass da teilweise große Diskrepanzen zwischen sind. Und darum müssen wir schauen, was Gott eigentlich zu Liebe sagt. Und heute geht es um einen zentralen Teilaspekt, wie ich von überzeugt bin, der Liebe, nämlich die Vergebung. Weil wie hat uns Gott seine Liebe gezeigt? Wie heißt es, dass Gott uns seine Liebe gezeigt hat? Indem er seinen eigenen Sohn gab. Darin hat uns Gott seine Liebe gezeigt, dass er für uns gestorben ist, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat. Das heißt, Vergebung ist ganz praktisch ein zentraler Anteil der Liebe. Und der Text, mit dem wir uns grundsätzlich beschäftigen wollen, beziehungsweise was so mein Einstieg ist, steht in 1. Petrus 4, Vers 8 und da steht vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Ich habe mir mal den Grundtext dazu angeschaut, dass wir auch so ein bisschen Überblick haben, worum es eigentlich geht. Hier steht, vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe. Da steht im griechischen Agape. Wer vor 4 Wochen da war, als ich gepredigt habe, der weiß, was Agape heißt. Für die meisten wird es ein Begriff sein. Das ist die göttliche Liebe. Das ist die sich selbst hingebende Liebe. Das ist die Liebe, die nichts erwartet. Das ist die Liebe, die ich gerade vorgelesen habe in 1. Korinther 13. Und das ist eine Liebe, zu der wir als Menschen nicht fähig sind. Aber in Römer 5, Vers 5 heißt es, dass die Liebe Gottes, also diese Agape, ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, wenn du ihm nachfolgst, wenn du ihm dein Leben gegeben hast, dann hast du diese Liebe in dir. Aber aus dir selbst heraus kannst du diese Liebe nicht produzieren. Das Einzige, was wir als Menschen haben, ist die sogenannte Philia, das ist die freundschaftliche Liebe. Und die hört da auf, wo ich nicht mehr profitiere von der Beziehung. Und diese Liebe ist nicht in der Lage, auf Dauer Gemeinschaft zu leben. Also bringt euch diese herzliche Liebe, also die Agape, entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt, das steht im Griechischen kalupto, viele Sünden zu. Kalupto heißt so viel wie verhüllen, bedecken, verbergen oder auch verschwinden lassen und begraben. Viele Sünden zu. Sündigen, das griechische Wort ist hamateo, das heißt sündigen, sich vergehen, sich verfehlen, das Ziel verfehlen, Gottes Ordnung verfehlen, Beziehungsziele verfehlen. Und was ich spannend finde an diesem Text ist, also es ist der erste Petrusbrief. Petrus schreibt diesen Brief als Rundschreiben an alle Gemeinden in Kleinasien. Und jetzt schreibt dieser Petrus, vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Vor allem heißt, das ist das absolut Wichtigste. Diese Agape, die wir nicht aus uns selbst produzieren können, sondern die wir nur empfangen können von Gott, das ist das absolut Wichtigste. Das ist nicht die Sahne auf der Torte, sondern das ist das absolute Fundament. Ohne diese Liebe geht es nicht. Das steht vor allem an erster Stelle. Und dann steht da, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Ich finde es spannend, er schreibt diesen Brief nicht an irgendwelche Nichtchristen, sondern er schreibt diesen Brief an Gemeinden in Kleinasien, an wiedergeborene Christen. Aber er setzt damit voraus, dass innerhalb einer Gemeinde nicht nur Sünden geschehen, sondern viele Sünden. Weil da heißt es, die Liebe deckt viele Sünden zu. Petrus setzt voraus, habe ich gerade Paulus gesagt? Nee, okay. Petrus setzt voraus, dass innerhalb einer Gemeinde, ich wollte nur schauen, ob ihr aufmerksam seid, Petrus setzt voraus, dass innerhalb einer Gemeinde viele Sünden, Vergehungen und Verfehlungen geschehen. Und diesen Sünden, den können wir nur begegnen mit der göttlichen Liebe, weil die freundschaftliche Liebe da eben aufhört, wo mich mein Gegenüber verletzt. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wir haben Zugriff drauf. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist nur, ob wir sie zur Anwendung bringen. Und das ist das heutige Thema. Wie wir diese Liebe praktisch anwenden können im Bereich der Vergebung. In Matthäus 6, Vers 14 bis 15 findet Jesus ziemlich klare Worte. Und zwar sagt er, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Das ist eine gute Nachricht. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel auch euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und das ist ein hartes Wort. Wir glauben doch an Gott der Liebe, der uns immer wieder mit seiner Gnade neu begegnet. Und ich verstehe es nicht vollständig, warum das da so steht, wie es da steht, aber ich glaube, dass Jesus das ernst meint. Und woran ich denken musste, als ich diesen Vers gelesen habe, ist ans Tote Meer. Wisst ihr, warum das Tote Meer tot ist? Es hat einen Zufluss, das stimmt nicht. Es hat keinen Abfluss. Das heißt, es läuft ständig Wasser rein und das verdunstet, weil es nicht abfließen kann. Das heißt, der Salzgehalt wird immer höher, weil das Salz nicht verdunstet, sondern nur das Wasser, und darum ist das Tote Meer tot. Das Tote Meer ist nicht tot, weil es keinen Zufluss hat. Es kriegt schönes, frisches Wasser, sondern es ist tot, weil es keinen Abfluss hat. Und Gott ist immer an Leben interessiert. Und wo kein Leben hervorkommt, da will er sich nicht investieren. Weil Gott ist der Gott, der Totes lebendig macht. Aber das Tote, das tot bleiben will, da hat er kein Interesse daran. Die Frage ist, was heißt vergeben? Beziehungsweise was heißt es auch nicht? Und jetzt wird es richtig spannend. Also ich fand es richtig spannend, als ich das zum ersten Mal, ich habe das erst letztes Jahr zum ersten Mal gehört, und es hat mein Leben völlig auf den Kopf gestellt. Weil was uns allen klar ist, oder den meisten, ist, dass vergeben heißt, Schuld, die an uns begangen wurde, an Jesus abzugeben. Da stimmen wir, glaube ich, überein. Aber wie das genau aussieht, da merke ich, dass wir da oft einen ziemlichen Irrglauben haben. Außerdem heißt Vergebung noch nicht versöhnen. Versöhnen ist, wenn ich mich dazu entscheide, mit einem Menschen, der mich verletzt hat, weiterzugehen, den Weg weiterzugehen. Und das ist nicht immer dran. Manchmal ist es auch gut, einfach zu sagen, ja, wir vergeben einander und wir gehen jetzt getrennte Wege. Und darum, Vergebung und Versöhnung sind zwei unterschiedliche Sachen. Vergebung ist obligatorisch und Versöhnung ist optional und nicht immer angebracht. Aber Vergebung ist obligatorisch. Wir haben es gerade gehört, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung nicht vergebt, dann wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Worauf beziehe ich mich bei der Versöhnung? Da steht es in Römer 12, Vers 17 bis 19, vergeltet niemand Böses mit Bösem, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist, hier haben wir das mit der Versöhnung, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und jetzt kommt's: Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Was ich so wahnsinnig spannend finde an der Stelle, und ich finde, dass wir das kaum hören, wenn wir vom Thema Vergebung hören, ist, dass da nicht steht, Rache ist unnötig, Rache ist überflüssig. Das steht da nicht. Sondern da steht, die Rache, Vergeltung ist mein, spricht Gott. Er sagt nicht, dass keine Rache angebracht ist. Er sagt nicht, dass Vergeltung nicht angebracht ist. Sondern er sagt, dass die Rache, die Vergeltung ihm gehört. In Jesaja 61 sagt Gott, denn ich, der Herr, liebe das Recht und ich hasse den Raub mitsamt dem Unrecht. Und in Jesaja 5, Vers 20 sagt er, wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem. Und in Sprüche 17, Vers 15, wer den Schuldigen gerecht spricht und wer den Gerechten für schuldig erklärt, ein Greuel für den Herrn sind sie alle beide. Und ich muss ehrlich gestehen, ich war schon oft ein Greuel für den Herrn. Und ich werde gleich noch darauf eingehen, warum das so ist. Ich habe oft gehört, dass ich anderen vergeben soll, weil Jesus auch mir vergeben hat. Und das stimmt. Und es gibt dazu auch eine Geschichte in der Bibel, wo Jesus erzählt mit diesem Herrn, dessen Diener Schulden bei ihm hatte und er erlässt ihm die Schulden. Und der Diener geht dann zum anderen Diener hin, der eine viel geringere Summe ihm schuldet und verlangt dieses Geld von ihm zurück. Also diese Dimension, die ist auf jeden Fall da. Aber es führt uns in die falsche Richtung, wenn wir diesen Weg weiter verfolgen. Wir ziehen da oft die falsche Konsequenz aus dieser Geschichte. Weil Unrecht ja Unrecht nicht aufhebt. Und ganz praktisch und verständlich wird es, wenn wir die ganze Geschichte umdrehen. Weil an mir gesündigt wurde, darf ich jetzt an anderen sündigen. Wer würde da mitgehen? Weil du mich verletzt hast, Matze, darf ich jetzt Noah verletzen. Ist es okay? Nein. Aber warum machen wir das andersrum? Wir sagen, weil ich jemanden verletzt habe, darf jetzt jemand anderes mich verletzen. Vergeben heißt, die Schuld, die an mir begangen wurde, an Jesus abzugeben. Absolut. Aber es heißt niemals, sie zu relativieren. Wer den Schuldigen gerecht spricht und wer den Gerechten für schuldig erklärt, ein Greuel für den Herrn sind sie beide. Und wir Christen, wir verstehen meistens unter Vergebung Relativierung. Wir verstehen es als unter den Teppich kehren. Ne? Wir reden nicht mehr drüber, wir vergessen es und sagen sowas wie, ist ja nicht so schlimm. Ich meine, ich baue ja auch Scheiße, ne? Ich sündige ja auch. Und darum, ja komm, vergessen wir es. Und das ist völliger Schwachsinn und das stimmt nicht mit dem überein, wie Gott sich uns in der Bibel präsentiert. Er präsentiert sich uns als heiliger und gerechter Gott und der es nicht ertragen kann, wo Unrecht geschieht, sondern wo Gott ist. Gott kann nur da sein, wo Gerechtigkeit herrscht. Und für jede Schuld muss bezahlt werden. Gerechtigkeit muss wiederhergestellt werden und Wiedergutmachung erfolgen. Der Punkt ist nur, dass wir als Christen, und es ist so ein Privileg, dass wir diese Wiederherstellung und diese Wiedergutmachung und die Rache nicht selbst herbeiführen müssen, sondern dass wir es abgeben können an Gott und er sich drum kümmert. Er sorgt sich dafür, dass wir entschädigt werden. Matze hat es vorletzte Woche gesagt, dass ich es leider nicht geschafft habe hier zum Gottesdienst, weil ich in Barcelona gestrandet war. Und tatsächlich war ich mit Hannah, meiner Verlobten, in Barcelona gestrandet, weil irgendwie die Fluggesellschaft es geschafft hat, uns einen Flug zu streichen, als wir schon am Flughafen saßen und so weiter. Und dann habe ich geschaut nach dem Flug für einen Tag danach. Und da gab es nur einen Flug, also müsst ihr euch mal vorstellen, es gab nur einen Flug über Istanbul, also von Barcelona nach Basel über Istanbul. 11 Stunden und 3.000 Euro, habe ich gesagt, nee, danke. Dann gab es am Montag einen Flug über Palma, also Mallorca. Und der hatte dann auch wieder Verspätung, weswegen wir dann wieder einen Anschluss verpasst haben und dann am Ende erst am Dienstag wieder zurück in Freiburg waren. Warum erzähle ich euch das? Es gibt nach irgendeiner EU-Norm 261 hat man ab einer Verspätung von 5 Stunden das Anrecht auf Entschädigung. So, jetzt bin ich zu diesen Fluggesellschaften, zu der Online-Seite gegangen und habe versucht, diese Entschädigung zu beantragen. Und diese Fluggesellschaften, diese Billigfluggesellschaften, die sind nicht bekannt für ihren tollen Kundenservice, sonst wären sie nämlich auch nicht so billig, ne? Und dann versucht man da, diese Entschädigung wiederzukriegen. Und ich sage euch, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die verbinden dich mit irgendeinem Chatbot. Und immer, wenn du ein Stück weit gekommen bist und voll viele Dokumente eingereicht hast, dann kommt irgendwie Error. Und man soll doch den Kundenservice anrufen. Dann rufst du da an, dann telefonierst du wieder mit irgendeiner computeranimierten Stimme und so weiter. Und du kommst einfach nicht weiter. So, deswegen haben sich ein paar Unternehmen gebildet, Anwälte, die sich darum kümmern, dass die Passagiere, denen eine Entschädigung zusteht, dass die eine Entschädigung kriegen. Und bei denen habe ich mich jetzt gemeldet, habe alle Daten eingegeben und die sorgen jetzt dafür, dass ich meine Entschädigung kriege. Ich muss da ein bisschen was zahlen, aber die sorgen dafür. Wir mussten, Hannah und ich, ein Dokument unterschreiben, dass wir diesen Anwälten unsere Vollmacht übertragen, dass die in unserem Namen handeln und dass und wir haben damit jedes Anrecht darauf verloren, uns selbst darum zu kümmern. Es ist illegal, wenn wir uns selbst darum kümmern und versuchen, diese Entschädigung herbeizuführen. Danke, Petra. Und genau das ist geschehen, als du Jesus dein Leben gegeben hast. Du hast jemand, der so viel mehr Ressourcen zur Verfügung hat als irgendwelche Anwälte, hast du jedes Anrecht auf dein Leben gegeben. Und du hast jedes Anrecht verloren, dich selbst darum zu kümmern, dass dein Recht, dass du dein Recht erhältst. Aber du hast einen Gott, der sich darum kümmert. Ein Gott, der sich dafür einsetzt und der sogar bereit war, selbst zu sterben, damit Gerechtigkeit herbeigeführt werden kann. Wo Gott herrscht, herrscht kein Unrecht. Und umgekehrt ist es genauso. Wo Unrecht herrscht, herrscht nicht Gott. Und ich erlebe es oft auch in meinem Leben, dass mich irgendjemand verletzt hatte und ich einfach nicht verstanden habe, was es heißt zu vergeben. Ich habe gedacht, es heißt, es zu relativieren, zu sagen, ja, die Schuld war ja nicht so schlimm, außerdem, ich habe ja auch gesündigt und auch ich brauche Vergebung und darum vergebe ich ihm. Aber hier steht, wer den Schuldigen gerecht spricht und wer den Gerechten für schuldig erklärt, ein Gräuel für den Herrn sind sie beide. Wir sollen den Schuldigen nicht für gerecht erklären. Wenn jemand an dir schuldig wurde, dann hat er sich schuldig gemacht und dann muss diese Schuld bezahlt werden. Und das heißt nicht, dass ich auf die Person zugehe und sie damit konfrontiere, sondern es heißt, dass ich zu Gott gehe und ihm sage, hey Gott, dieser Mensch ist an mir, an deinem geliebten Sohn schuldig geworden. Und ich gebe alle Anrechte, die ich habe, gebe ich an dich ab, habe ich eh schon. Und sorg du für Gerechtigkeit. David hat es begriffen. In den sogenannten Rachepsalm, da schreibt er, Gott, durch die Kraft deines Namens rette mich, erweise deine Macht und verschaffe mir Recht. Das klingt so falsch irgendwie in den Ohren von uns frommen Christen. Gott, höre auf mein Gebet, aber es ist Bibel, es ist Gottes Wort. Schenke den Worten, die über meine Lippen kommen, ein offenes Ohr. Denn fremde Menschen treten mir als Feinde entgegen. Sie sind gewalttätig und trachten mir nach dem Leben. Gott ist ihnen dabei völlig gleichgültig. Ich weiß, Gott ist mein Helfer. Ja, der Herr gibt meinem Leben Halt. Er wird die Bosheit meiner Feinde auf sie selbst zurückfallen lassen. Ja, Herr, erweise deine Treue und bring sie zum Schweigen. Dann will ich dir mit Freude Opfer darbringen und dankbar bekennen, Herr, dass dein Name für einen gütigen Gott steht. Ja, aus aller Not hat er mich gerettet und mit Genugtuung blicke ich auf meine besiegten Feinde. In dem Moment, indem wir eine Sache Gottes Gericht übergeben, macht Gott Krummes wieder gerade. Gottes Gericht bringt alles wieder in göttliche Ordnung. Wir verstehen Gericht oft als so negativ, ne, dieses Gericht. Aber Gottes Gericht, wann hat Gott sein Gericht vollzogen? Vor 2000 Jahren, als er selbst Mensch geworden ist und unsere Schuld auf sich genommen hat und am Kreuz gestorben ist, dass wir mit Jesus Christus verbunden sein können, dass wir freien Zugang zum Vater haben. Das ist Gottes Gericht. Er kommt selbst dafür auf. Er kommt selbst für all das auf, was wir verbockt haben, was andere verbockt haben, wenn sie das in Anspruch nehmen. Und darum will ich nochmal klar machen, es geht mir nicht darum, dass ich euch hier dazu ermutigen will, rachsüchtig zu sein. Aber viel zu oft erlebe ich es, dass wir Menschen bitter werden, dass wir uns aus Beziehung zurückziehen, weil wir es nicht schaffen zu vergeben, weil wir ein falsches Verständnis von Vergebung haben. Wir denken, Vergebung heißt, ich muss die Sache gutheißen. Wir denken, Vergebung heißt, dass ich sofort wieder Best Friend mit der Person sein muss. Aber die Bibel zeigt uns ein anderes Bild von Vergebung. Sie zeigt, hey, wo Unrecht geschieht, da muss Wiederherstellung geleistet werden. Und Gott ist bereit, diese Wiederherstellung zu ermöglichen. Aber dann muss ich auch zu Gott gehen mit dem, was mich beschäftigt, mit dem, wo jemand an mir schuldig geworden ist. Und da will ich euch zu einladen, dass ihr es nicht einfach übergeht, dass wir eine Gemeinde sind, die die Schuld nicht einfach übergeht. Wir haben es vorhin gehört im 1. Petrusbrief. Es ist völlig normal und ich bin davon überzeugt, dass jede Gemeinde, die dem göttlichen Maßstab für Gemeinde entspricht, dass in jeder solchen Gemeinde auch Verletzungen passieren werden. Weil göttliche Gemeinde, das sind so enge Beziehungen. Gott spricht von der Gemeinde als die neue Familie. Die frühe Kirche, die haben sich gegenseitig als Brüder und Schwestern bezeichnet. Das ist Kontakt auf Tuchfühlung. Und wo Tuchfühlung da ist, da ist Verletzung da. Und wenn wir mit Verletzung nicht umgehen können, dann haben wir ein Problem. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus es uns möglich gemacht hat, mit Verletzungen umzugehen. Weil er derjenige ist, dem wir unsere Schuld übergeben können, indem wir vergeben. Und wo wir auch da, wo andere Menschen an uns schuldig geworden sind, wo wir sagen können, Gott, dieses Schuldigwerden, ich übergebe es an dich und ich lade dich ein, dass du es reparierst. Und das ist für viele Situationen auch die einzige Möglichkeit. Es ist so ein Privileg. Wie soll jemand Wiedergutmachung leisten, wenn jemand vergewaltigt wurde? Wie soll das gehen? Aber wir haben Gott, für den das Unmögliche möglich ist. Und der Wiederherstellung in jedem Bereich des Lebens schenkt. Ich will euch nicht nach Hause gehen lassen ohne folgende Übung. Die müsst ihr nicht hier machen, sondern ich lade euch ein, dass ihr das einfach mal abscannt, jeder, der ein Handy hat. Ansonsten habe ich noch ein paar ausgedruckte Dokumente, die ich jetzt verteile, wo ihr einfach ganz praktisch diesen Schritt der Vergebung gehen könnt, indem ihr mit dieser Schuld handelt, indem ihr sie zu Gott bringt. Und das ist eine ganz praktische Anleitung, wie ihr das machen könnt, wie wir das machen können, um wirklich in einer Versöhnung leben zu können, in Vergebung leben zu können, in Beziehungen, die wiederhergestellt werden. Und das wünsche ich mir. Ich habe es vorhin in der Moderation gesagt, da habe ich vorgelesen aus Johannes 17, ne, dass an unserer Einheit und der Herrlichkeit, die in dieser Einheit sichtbar wird, wird die Welt erkennen, dass Jesus, dass Gott Jesus gesandt hat und dass Gott mitten unter uns ist. Und diese Einheit ist nur möglich, wo wir lernen, sauber mit Schuld umzugehen, sauber zu vergeben. Amen.
Vielen Dank. Was soll man dazu sagen? Die Zettel werden ausgeteilt, das muss dann ins Leben übertragen werden und ich bin gespannt, was da rauskommt. Vielleicht können wir trotzdem noch eine Zeit ein bisschen der Stille haben und ein bisschen Begleitung, dass wir hier auch nochmal vor Gott gehen und konkret auch überlegen, in was für Situationen stecke ich hier und wo, in welcher Phase bin ich, in welchem Schritt bin ich dieses Szenarios? Und wir wissen auch, dass in diesem Punkt ganz wichtig ist, auch auf sich selbst zu hören, was bin ich gerade schon auch bereit zu tun, wo bin ich bereit auch loszulassen oder wo muss ich auch noch Anklage formulieren oder wo muss ich erstmal etwas aussprechen, was in mir drin schmerzt. Und das Wichtige ist, dass wir in erster Linie das in Richtung Gott tun können, damit hier kein großer Schaden auch passiert. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass Gott uns einen sicheren Rahmen schafft, in dem wir all unsere Gefühle und auch all unser Ungerechtigkeitsempfinden oder all unsere Schmerzen hemmungslos loswerden können, ohne dass dabei jemand anders zu Schaden kommt. Und das ist ein Schutzraum, in dem wir erstmal quasi das vor Gott tun können. Und dann werden wir auch in der Lage sein, mit unserem Gegenüber umzugehen. Und das ist so eine vorgeschaltete Sicherheit sozusagen. Und Gott bietet uns das an. Und wir dürfen dort ganz ehrlich sein und auch dann dort ganz ehrliche Reaktionen und Veränderungen erleben. Gott, wir legen dir das alles hin. Du weißt, dass unser Leben voll ist von Beziehungen. Du weißt, dass wir voll in Aktion sind mit sämtlichen Menschengruppen und Menschentypen und uns selbst. Und wir brauchen so dringend deine Hilfe. Wir brauchen so dringend deine Lösungswege. Wir brauchen so dringend deine Kraft. Und wir glauben, dass durch diese Anwendung die Liebe in Aktion kommt. Wir glauben, dass durch diese Anwendung deine Liebe aktiviert wird und in uns wirklich greift. Und wir legen das hin, wir legen alles vor dich hin, wo wir im Leben stehen. Und wir sprechen uns selbst jetzt frei von irgendwelchen falschen Bildern, von irgendwelchen falschen Vorstellungen der Vergebung oder Versöhnung und legen uns ganz neu vor dich hin, dass du uns hier korrigierst, wo wir falsch liegen, dass du uns hier neu ausrichtest, wo wir nicht in deinem Prinzip stecken. Und ich danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist, aber dass du ein Profil hast, dass du die Dinge nicht durchgehen lässt, die einfach auch benannt werden müssen. Aber dass du das alles tust in einer ganz großen Wolke der Liebe, die ganz viel auffängt und auch manches einfach zudeckt und sagt, hier ist es einfach gut. Hier muss man nicht länger drüber gehen. Hier decken wir es einfach zu. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der weiß, wie viel Sünde auf dieser ganzen Welt ist. Du kennst uns alle schon so lange. Und dass es für dich trotzdem kein Problem ist, uns zu begegnen. Uns jeden Tag neu deine Offenheit zu geben. Ohne irgendeinen Vorbehalt. Und das ist die Liebe, an die wir glauben, dass du immer wieder ohne Vorbehalt uns begegnest. Und wir beten, dass diese Liebe sich auch unter uns zeigt, dass wir uns immer wieder ohne Vorbehalt schließlich begegnen können. Mit. Ich habe gerade überlegt, wie mache ich die Überleitung, und ich bin einfach ganz ehrlich, wir haben finanziell gerade eine interessante Phase. Wir stecken gerade in einer neuen Situation. Wir glauben, dass es richtig ist, als Gemeinde sich da komplett abhängig zu machen von Gott und auch da als Gemeinde Dinge weiterzureichen, finanziell ohne was zu bekommen. Das tun wir auch. Wir haben unseren ganzen Bereich haushalterisch auf die Reihe gekriegt und es läuft alles sauber. Und trotzdem haben wir momentan monatlich zu wenig, was reinkommt und geht ein bisschen mehr, geht raus. Das heißt also, wir sind da, was das betrifft, auf dem absteigenden Ast. Ist keine neue Geschichte, gibt x Geschichten in der ganzen weltweiten Gemeindegeschichte, dass in Finanzen immer interessante Phasen passieren. Wir wissen aktuell nicht, was jetzt da Gott zu uns sagen möchte, aber wir möchten einfach transparent sein zu euch. Wenn ihr das unterstützen möchtet, tut das gerne. Es gehen auch jetzt ein paar Körbe rum, aber das ist nur das, was hier kommt. Ansonsten fragt Gott, müssen, dürfen, sollen wir hier mehr unterstützen? Oder vielleicht habt ihr auch einen Tipp oder einen Rat, wenn ihr denkt, wir übersehen hier was in der Handhabung, dann seid da gerne dabei. Wir sind einfach ganz transparent und wir sind abhängig von Gott. Aber Gott ist ein großer Versorger und manchmal führt er durch solche Dinge auch in tiefere Erkenntnisse. 2, 3 Sachen vielleicht noch und dann dürft ihr nach Hause gehen oder noch hier Gemeinschaft haben. Wir haben nächste Woche 2 interessante Veranstaltungen. Am Donnerstag ist ein Gesprächsforum im Anklang auf dieses Martin Luther King Konzert. Das heißt also, Donnerstag 19 Uhr ist ein öffentliches Gesprächsforum mit dem Herrn von Oppen, also dem Pfarrer von Oppen, mit dem Markus Jerominski, unserem alten Freund, und mir. Und wir haben öffentlich eingeladen, das heißt also auch in der Zeitung, und möchten hier über die aktuellen gesellschaftlichen Themen reden. So, damals Martin Luther King hat die Gesellschaft beeinflusst mit seinen Werten und wir möchten heute darüber reden, wie kann das heute aussehen, wo sind Werte verloren gegangen oder wie kann man heute für Werte kämpfen in einer Gesellschaft. Und das ist ein öffentliches Ding, das heißt also, da ist die ganze Stadt oder die Menschen eingeladen, deswegen gerne seid ihr Teil. Am Sonntag ist dann dieses Konzert hier, da wird die Bude brechend voll sein und bis ins Foyer gestuhlt sein, 17 Uhr am Sonntag, dieses Konzert mit den Gospel Singers von Neustadt, das sind so 70 bis 80, wenn alle kommen. Das heißt, die ganze Bühne wird voll sein, voller Sänger. Und das ist ein gutes Erlebnis. Ansonsten in 2 Wochen ist dann, glaube ich, schon Ostern. Gerne wollen wir einen Osterbrunch machen. Wir wollen kleine Tischgruppen überall aufstellen. Und draußen ein großes Buffet. Da ist eine Liste, könnt ihr euch eintragen, was ihr mitbringt. Und dann machen wir hier Gottesdienst mit kleinen Tischgruppen und schönem Essen. Und das Wichtigste ist eine ganz einfache Erklärung von dem, was Jesus getan hat an Ostern, weil das ist oft vergessen worden. In diesem Sinne, seid herzlich eingeladen, noch zu bleiben. Gäste an die Bar und wunderbar, bis dann. Tschüss.